Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute lernen wir Lucy Chebut kennen, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Familienrecht. Sie will, dass Eltern zu ihrem Recht kommen, egal ob sie jetzt Mann und Frau sind, die ein Kind bekommen, oder Frau und Frau mit Nachwuchs. Dafür geht sie bis nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. 6 Fälle hat Lucy Chebut dort jetzt bereits liegen. Hallo Frau Chebut, dass Sie da sind, freue ich mich sehr darüber.
Ja, guten Morgen, vielen Dank.
Das klingt, wenn ich so sage, hat 6 Fälle beim Bundesverfassungsgericht, klingt das nicht danach, als ob Sie einen Anwaltsalltag hätten, so 0815, sondern schon nach einer ganz schön schweren Aufgabe, beziehungsweise auch so relevante, gesellschaftlich relevante Fälle zu bearbeiten. Und das, wo Sie noch gar nicht so lange Rechtsanwältin sind, hätten Sie sich das träumen lassen?
Überhaupt gar nicht. Also für mich ist das ein ganz großer Glücksfall, dass ich genau das jetzt machen kann. Und das hat sich nicht angedeutet, sondern ist jetzt so gekommen. Ja.
Lucy Chebut ist Anwältin für Familienrecht. Sie ist angetreten, das Abstammungsrecht zu modernisieren. Das wäre jedenfalls ihr Wunsch. Vielleicht erklären Sie aber vorher mal, was regelt das geltende Abstammungsrecht eigentlich und wie?
Ja, anders als das Wort Abstammungsrecht suggerieren mag, geht es hier nicht um Blutsverbindungen oder genetische Abstammungsverhältnisse, sondern es ist besser beschrieben mit dem Recht der Eltern-Kind-Zuordnung. Also die Frage, wer sind die rechtlich verantwortlichen Personen für ein Kind? Wer ist quasi die Familie? Und das ist eben ein Teil des Familienrechts. Und über diese Eltern-Kind-Zuordnung werden sämtliche Folgerechte für das Kind bestimmt. Also es ist eben auch die Frage, wer ist sorgeberechtigt für das Kind, wer ist unterhaltsverpflichtet, wer beerbt das Kind und so weiter.
Okay. Also es sind für beide Parteien ganz wichtige, also das ist eine ganz wichtige Rahmung sozusagen.
Genau.
Und im Moment ist das Abstammungsrecht noch so, dass man von Vater, Mutter, Kind ausgeht?
Ausschließlich Vater, Mutter, Kind-Familien sind vorgesehen, genau.
Und ein Vater ist Vater, auch wenn er gar nicht der leibliche Vater ist, erklären Sie diese Besonderheit.
Ganz richtig. Ein Vater ist entweder der Ehemann der Mutter, der im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter eben verheiratet ist. Oder wenn die Mutter unverheiratet ist, ist der rechtliche Vater eines Kindes derjenige, der die Vaterschaft anerkennt. Also sagt, ich will Vater sein, die Mutter muss zustimmen. Und da sieht man schon, die Genetik oder die tatsächlichen Abstammungsverhältnisse spielen da keine Rolle, sondern es geht um Fürsorgebeziehungen.
Mhm. Um Fürsorgebeziehungen, die aber im Moment noch also auf Vater, Mutter, Kind irgendwie spezialisiert sind. Die aktuell gelebten Familienmodelle, wie zum Beispiel eben 2 Frauen oder 2 Männer miteinander, die haben Probleme mit diesem Abstammungsrecht.
Ja, also es gibt im Abstammungsrecht 2 Elternstellen quasi und die eine ist vorgesehen für die Frau, die das Kind geboren hat. Das ist die Mutter, ist auch die einzige Mutter, die es geben kann. Und die 2. Elternstelle ist vorgesehen für den Mann, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist der Vater, also Mutter, Vater, Kind. Das ist die einzige Möglichkeit, wie in Deutschland eine Familie im Moment originär entstehen kann.
Obwohl wir die Ehe für alle haben.
Obwohl wir seit 2017 die Ehe für alle haben und viele damit dachten, damit ist die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren beendet. Das ist aber nicht so, sondern im Abstammungsrecht besteht sie weiterhin.
Was hat denn das für Folgen für zum Beispiel eine Ehe zwischen 2 Frauen mit Kind?
Ja, das Kind wird in die Ehe hineingeboren, als eheliches Kind geboren, Wunschkind, und hat aber rechtlich eben nur einen Elternteil, gilt als das Kind einer alleinerziehenden Mutter und der 2. Frau gegenüber als Fremde. Das heißt, da gibt es keinerlei rechtliche Beziehung. Wenn die gebärende rechtliche Mutter verstirbt, gilt das Kind als Vollwaise, kommt in staatlicher Obhut und der Staat entscheidet dann möglicherweise, wo es weiterlebt. Wenn die 2. Mutter, die ja noch keine rechtliche Beziehung zum Kind hat, stirbt, hat das Kind keinen Anspruch auf Versorgung, etwa durch Halbwaisenrente. Also das hat ganz fundamentale Auswirkungen für den rechtlichen Familienalltag, weil sämtliche Absicherungsmechanismen über diese Eltern-Kind-Zuordnung geregelt werden.
Und wie wurde das bisher? Also dieses Manko, dieses Problem, wie haben die Paare das gelöst bisher?
Es gibt die Möglichkeit, eine Stiefkindadoption einzuleiten. Das heißt, die Eltern, das Kind ist ein originäres Wunschkind, es ist eine Herkunftsfamilie, aber sie müssen eben als Adoptionsfamilie behandelt werden. Das heißt, man muss einen staatlichen Antrag stellen, man muss zum Gericht, man wird vom Jugendamt auf Mark und Nieren geprüft, man muss Gehaltsnachweise einreichen, Gesundheitsnachweise, alle möglichen, auch persönlichen Prüfungsschritte durchlaufen. Und dann sagt eben der Staat, okay, du darfst dein eigenes Kind adoptieren und dann wird auch die 2. Mutter der rechtliche Elternteil.
So, und das ist etwas, wo Sie also wann gesagt haben, da möchte ich eigentlich mal rangehen.
Also, dass das ein Problem ist im Recht, das ist schon ganz lange erkannt.
Mhm. Und das spätestens seit 2017, wo man eben dachte, es würde jetzt geregelt werden. Ne?
Mhm. Ganz genau. Und ich hatte so 2019 so einen Impuls, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon so lange so und das ist schon so lange falsch und wir müssen es doch jetzt mal angehen. Und dann gab es eben diesen tollen Zufall, dass just in dem Moment auch die Familie Ackermann, ein Zwei-Mütter-Paar, auch ihren eigenen Fall vor die Gerichte gebracht hat und gesagt, das ist eine Diskriminierung, das können wir so nicht hinnehmen und wir kämpfen dafür, dass sich das Recht ändert.
So, wir kämpfen dafür. Für was haben die denn da eigentlich gekämpft? Und dann mit ihrer Hilfe, sie haben den Fall.
Ja, also die Ackermanns haben erstmal gesagt, wir müssen das sichtbar machen, weil das wissen die meisten Leute gar nicht.
Also wir adoptieren jetzt nicht einfach.
Wir adoptieren auf gar keinen Fall, wir sind keine Adoptionsfamilie, sondern unser Kind, Paula. Paula hat zwei Mamas von Anfang an und das machen wir bekannt. Die haben sich erstmal an Presse und alle Bundestagsabgeordneten und so gewendet, um zu sagen, hier ist ein Problem, das habt ihr offensichtlich bislang übersehen und das muss sich ändern. Und dann gab es eben diesen glücklichen Zufall, dass wir zusammengekommen sind und das Ganze dann eben auch rechtlich aufgleisen konnten, weil es ist eben nicht nur eine gesellschaftliche Frage, sondern auch eine grundrechtliche Frage, also eine ganz grundsätzliche Frage im Recht der Ungleichbehandlung.
Wollten die Ackermanns das eigentlich auf sich nehmen, dass sie etwas Grundsätzliches ändern oder wollten sie für sich eine Lösung? Weil das ist ja ein fundamentaler Unterschied, ne?
Ja, ich glaube für die Ackermanns, also ich kann jetzt nicht für die Familie sprechen, aber so wie ich sie einschätze, wollten sie es als Grundsatzentscheidung aufgleisen und haben von Anfang an gesagt, wir kämpfen dafür bis zum höchsten Gericht und notwendigerweise dann eben auch bis nach Karlsruhe.
Und so sind sie auch eingestiegen. Also für sie war klar, also ich regle jetzt nicht das für dieses Paar, sondern wir gucken, ob wir, das nennt man, glaube ich, strategische Prozessführung, oder?
Ja, das kann man strategische Prozessführung nennen. Strategische Prozessführung heißt einfach, wir sehen, dass es hier eine Grundsatzentscheidung braucht. Das ist nicht eine Einzelfallentscheidung. Und wir richten uns darauf ein, weil es eben auch schon vorher Gerichtsentscheidungen gab, die das anders gesehen haben. Wir richten uns darauf ein, dass wir wirklich bis zum Bundesverfassungsgericht müssen. Das ist das Gericht, was eben über Grundrechte entscheidet. Da muss man erst den gesamten Instanzen durchlaufen haben. Das dauert und das ist sozusagen strategisch im Blick. Das wird unser Weg sein. Und es heißt eben auch, es ist nicht ein Einzelfall, der nur eine einzelne Familie betrifft, sondern es betrifft eine gesamte Community, die eben auch hinter dieser Prozessführung steht.
Ja, das ist aber, also für die beiden Mütter am Anfang war das doch ein ziemliches Risiko, weil ja die Zeit ins Land geht, weil Geld investiert werden muss, weil, ja, ich meine mal ganz abgesehen davon, wie es einem damit geht. Aber es war schon ein Risiko, oder?
Also absolut, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie mutig diese Familien waren, die das angestoßen haben, insbesondere die Familie Ackermann, die ganz alleine vorgegangen sind und gesagt haben, egal ob wir die Einzigen sind, wir ziehen das jetzt durch und wir gehen hier mutig voran. Und natürlich war nicht absehbar, wie lange das dauert, wie viel das kostet. Also, ja.
Und das ist auch tatsächlich so eine Art, also wie eine Kampagne draus geworden. Es haben sich andere Paare angeschlossen. Also das hat gefruchtet, die Öffentlichkeit.
Das hat einen riesigen Stein ins Rollen gebracht, weil sich nach dem Vorbild der Familie Ackermann immer mehr Familien meldeten, die sagten, wir sind in der gleichen Situation. Für uns fühlt es sich auch falsch an, unser eigenes Kind zu adoptieren. Und wir schließen uns dem an. Eine Sammelklage gibt es nicht in Deutschland. Deswegen sind ganz viele Einzelverfahren losgetreten worden.
Einige davon haben Sie eben tatsächlich oder begleiten Sie eben tatsächlich. Und seit 2021 oder wann ist der Fall tatsächlich aus dem einen Gericht vor das Verfassungsgericht getragen worden? Wann war das?
2021 haben sowohl das Oberlandesgericht Celle als auch das Kammergericht Berlin Verfahren ausgesetzt und gesagt, wir erkennen die Grundsatzproblematik und wir legen es dem Bundesverfassungsgericht selbst zur Prüfung vor. Das ist quasi ein Königsweg, den die Gerichte da gegangen sind.
Was war das für ein Gefühl für Sie und die Prozessbeteiligten?
Das war unglaublich toll und ermutigend, weil wir eben nicht damit gerechnet hatten, dass wir die Gerichte an unsere Seite bekommen, sondern wir hatten damit gerechnet, alleine nach Karlsruhe gehen zu müssen. Und quasi auf halber Strecke stellen sich dann Oberlandesgerichte hinter uns. Das war enorm wichtig und ein gutes Signal. Ja.
Inzwischen hat Bundesjustizminister Buschmann Eckpunkte für eine Reform erarbeitet. Dazu kommen wir auch noch hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Lucy Chebut. Wir wissen jetzt, dass zwei Gerichte auf jeden Fall, diese Klagen von Mütterfamilien vor das Bundesverfassungsgericht gegeben haben. Das heißt aber noch nicht, dass das angenommen ist. Da liegen sie jetzt, die Verfahren.
Genau. Und es waren noch nicht nur zwei Gerichte, sondern insgesamt liegen jetzt schon sechs Verfahren.
Ach ja, sechs habe ich ja gesagt, genau.
Zwei Mütterfamilien da.
sechs Familien liegen da, aber noch ist damit nichts entschieden. Ein erster Schritt ist sozusagen gegangen. Was wir von Ihnen und Ihrer Arbeitsweise bisher gehört haben, finde ich, das klingt für mich nach jemandem, die so mit Leib und Seele Juristin ist, also die dann eben auch tatsächlich so diese Wege sucht und von Anfang an also immer nur Jura in Frage kommt. So, das wäre so das Bild, was für mich im Hinterkopf entstanden ist. Das stimmt aber gar nicht. Sie haben erst Islamwissenschaften und Genderwissenschaften studiert. Warum?
Ja, also Jura ist für mich überhaupt nicht in Frage gekommen nach dem
Nicht
Abitur.
In Frage gekommen?
Absolut, ich habe das ausgeschlossen. Ich wusste auch nicht viel über Jura, muss man dazu sagen, sondern ich habe mein Studienfach eher gewählt. Also in Berlin gab es eben den Studiengang Gender Studies und das ist ein interdisziplinäres Studium gewesen, wo man eben in Kulturwissenschaften und Philosophie und Sozialwissenschaften und Jura und Medizin und allen möglichen Fächern reingucken konnte. Und das hat mich angesprochen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich eigentlich machen will. Und so bin ich zu den Gender Studies gekommen. Und Islamwissenschaften kam dann noch ein bisschen über Umwege. Erstmal habe ich Medienwissenschaften gemacht und eigentlich bin ich erst über eine Arbeit am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien von Susanne Bär mit Jura in Berührung gekommen und habe dann da das Recht kennengelernt als ein Machtinstrument einerseits und andererseits aber eben auch als ein ganz wichtiges Gestaltungsinstrument.
Ja. Susanne Bär, die auch beim Bundesverfassungsgericht war, Richterin.
Richtig, genau. Mhm.
Also da war dann so ganz enge plötzlich Verbindung zum Recht, da ist dann das Interesse einfach. Und da haben Sie dann ein genau. Studium drangehängt. Ne? Sie haben eigentlich Ihr Studium erst in Gender Studies haben Sie erst fertig gemacht und dann rangehängt. Mhm. Sind Sie durch diese weibliche Vorbilder animiert worden?
Ich bin durch viele Vorbilder animiert worden. Vor allen Dingen eben durch diese Arbeit in einem interdisziplinären Team, wo ich eben gemerkt habe, es macht total Sinn, sich mit Recht gut auszukennen. Und man durchdringt diesen Gegenstand aber auch nur, wenn man ihn wirklich studiert hat. Und das war dann die Entscheidung, noch ein Zweitstudium Jura hintendran zu hängen.
Das ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Ne? Wenn wir jetzt mal in Ihrem Leben weiter nach vorne blicken, sehr nach vorne blicken, Sie sind 1984 in Naumburg an der Saale geboren worden, sind mit Ihrer Mutter aufgewachsen und zwar, weil Ihr Vater Deutschland verlassen musste. Warum musste der Deutschland verlassen?
Ja, mein Vater war algerischer Auszubildender in der DDR und hat da eben über mehrere Jahre gelebt, da meine Mutter kennengelernt. Und 1984 hat Algerien das Abkommen mit der DDR gekündigt, unter anderem, weil die Arbeiter da so schlecht behandelt wurden und weil es Rassismus gab und so. Und dann musste mein Vater das Land verlassen, hatte keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Und das war dann auch der Zeitpunkt, in dem die Beziehung meiner Eltern quasi staatlich getrennt wurde. Und das hat mich als Kind über ganz viele Jahrzehnte
begleitet.
Von meinem Vater abgeschnitten.
Ja. Das heißt also, am Anfang Ihres Lebens stand eigentlich tatsächlich auch so Umstände, wo der Staat eine Familie verunmöglicht.
Also absolut.
Das, was ich versuche jetzt, das statthaft, so was Ähnliches, wie Sie jetzt behandeln, bei den Müttern, wo auch äußere Umstände es verunmöglichen, sich als Familie zu definieren.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob man es direkt in Verbindung setzen kann, aber ja, dieser Motor, dass der Staat eingreift in bestehende Familienverhältnisse und der Staat entscheidet, du darfst Familie sein und du darfst es nicht, das ist eine Ungerechtigkeit, die vielleicht in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Biografie angelegt ist und die mich jetzt eben auch als Motor begleitet.
Ihre Familie hätte damals vielleicht eine Anwältin wie Sie gebraucht.
Ja, vielleicht.
Ob man das geändert hätte ändern können, weiß man natürlich nicht. Haben Sie später Kontakt noch zu Ihrem Vater bekommen?
Ja, ich habe meinen Vater kennengelernt und das war auch ganz weltbewegend und fundamental wichtig für mich.
Es war ja überhaupt eine Zeit der großen Umbrüche, in der Sie geboren sind. Also gerade eben für, was Sie gesagt haben, also DDR, BRD-Wende. Wie behütet war Ihre Kindheit?
Also ich weiß nicht, ob behütet ein Wort ist, was mir als Erwartung an meine Kindheit einfallen würde. Also meine Kindheit war schon geprägt, mein Aufwachsen in den 90er Jahren von großen gesellschaftlichen Unsicherheiten. Es gab viel Arbeitslosigkeit, viel Nichtwissen, was sind das jetzt für Verhältnisse, wie wird unsere Zukunft, viel Verlust auch von
Geschichte. Was Sie als Kind auch mitbekommen
Geschichte.
Haben,
ja.
Es ist nicht an Ihnen vorbeigegangen.
Ja, also es gibt so, natürlich war noch klein und es sind jetzt so Erinnerungen im Nachhinein, die dann hochkommen, die ich jetzt so einordnen würde. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich aufgewachsen bin, die von meinem jetzigen Leben sehr verschieden ist, würde ich sagen.
Sie haben Naumburg ja dann auch sehr, sehr schnell verlassen. Hat das auch damit zu tun, dass Sie Rassismus erlebt haben, Diskriminierung erlebt haben in Naumburg? Oder ist das eigentlich kein Thema gewesen?
Also ich habe das auf jeden Fall als ein Umfeld erlebt, in dem ich mich nicht wohlgefühlt habe, in dem ich nicht wachsen konnte. Und ich bin tatsächlich auch am Tag nach dem Abitur weggezogen. Und ich glaube, es waren zwei Faktoren, die ich besonders schlimm fand. Das eine ist eben diese Erfahrung, dass es offenen Rechtsextremismus gab in meiner Umgebung und niemand dabei, der sich entgegengestellt hätte oder zumindest nicht institutionell entgegengestellt. Es gab natürlich einzelne Personen, die auch das problematisch fanden, aber von meiner Schule, von meinem Umfeld gab es da jetzt wenig politischen Aktivismus dagegen. Und das zweite ist, dass ich immer dachte, das ist eine sehr eingeschränkte Lebenswelt. Also es gibt wenig Raum für Vielfalt, für Anderssein, für Dinge anders machen, als sie vorgelebt werden.
Und da war dann eben der Weg nach in die Großstadt.
Ja,
Berlin. Schwebte Ihnen da von Anfang an Berlin vor?
Erstmal wollte ich nach Köln, aber dann war es schnell klar, dass ich eigentlich nach Berlin will, ja.
Und sind jetzt also seit der Zeit nach dem Abitur in Berlin. Vor Ihrem Jurastudium, haben wir ja eben gehört, haben Sie Gender Studies studiert. Ich nehme mal an, dass Sie dadurch auch einen ganz anderen Einstieg ins Jurastudium hatten, oder? Also den weiblichen Blick von Anfang an ganz anders trainiert.
Ja, es war von vornherein eine kritische Perspektive auf das Recht und eine Infragestellung dessen, was uns da als richtig und als beschlossen präsentiert wird.
Haben wir ja dieser Tage wieder ständig als Thema. Gestern war Gender Pay Gap, der Tag, bis zu dem Frauen in Deutschland eigentlich umsonst arbeiten. Mhm. Morgen ist Internationaler Frauentag. Solche Tage, ich meine, für Juristinnen, können die am Recht irgendetwas ausrichten?
Das ist ganz wichtig, diese feministische Perspektive auf das Recht, weil das Recht ist ja nicht einfach neutral und objektiv vom Himmel gefallen, sondern es ist gemacht. Es ist in parlamentarischen Prozessen, in Mehrheitsbildungsprozessen entstanden und die repräsentieren nicht notwendigerweise die gesamte Bevölkerung. Und wenn man aus einer dezidiert feministischen Perspektive, aus einer frauenrechtlichen, aus einer marginalisierten Perspektive draufschaut, dann erkennt man, wo das Recht auch Lücken hat oder Leerstellen aufweist oder vielleicht im schlimmsten Fall auch unterdrückend wirkt, obwohl es was ganz anderes bezweckt. Und deswegen finde ich diese Grundeinstellung, ich nähere mich dem Gegenstand in einer kritischen Weise, ganz wichtig auch als Ausgangspunkt für Veränderungsprozesse.
Und so haben Sie sich eben, wie Sie gesagt haben, in Ihrem Studium auch dem juristischen Gegenstand genähert. Wussten Sie damals schon, wo Ihr Betätigungsfeld liegen wird? Ich meine, wenn man bei Jura einsteigt, weiß man das ja eigentlich nicht so unbedingt. Nee,
wusste ich überhaupt nicht. Ich hätte auch eher vermutet, dass es mich ins öffentliche Recht schlägt und nicht ins Familienrecht oder ins Privatrecht. Das habe ich dann im Laufe des Studiums rausgefunden.
Rausgefunden, weil man während des Studiums ja verschiedene Stationen auswählt, in denen man dann auch arbeitet. Nach welchen Kriterien haben Sie da eigentlich ausgewählt?
Also im Studium hat man erstmal wenig Auswahlmöglichkeiten, da muss man wirklich alles machen.
Im Referendariat.
Und im Referendariat, das zweite Staatsexamen, da kann man dann Stationen wählen. Und ich hatte im Studium schon gemerkt, das Familienrecht spricht mich irgendwie an. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich dauerhaft machen will. Und deswegen habe ich dann im Referendariat mir Stationen gesucht, die alle familienrechtlich waren und alle irgendwie eine Perspektive hatten, die ich noch nicht kannte und wo ich erstmal ein bisschen kritisch war. Also Bundesjustizministerium dachte ich, ist irgendwie eine krasse Behörde, so, aber will ich mal reinschauen. Oder dann eben auch in der Kanzlei Raue, das ist eine Wirtschaftskanzlei, wo ich ja jetzt auch arbeite. Da war ich auch eher ein bisschen voreingenommen und dachte, also Großkanzlei ist jetzt nichts für mich, aber ich dachte, das Referendariat ist eine gute Gelegenheit, um das mal rauszufinden.
Bundesverfassungsgericht waren Sie auch, ne?
Bundesverfassungsgericht war ich in der Wahlstation, genau. Das war eine ganz tolle und ehrenvolle Erfahrung, ja.
Ich habe gelesen, dass Sie im Bundesjustizministerium waren, gerade zu dem Zeitpunkt, als die Ehe für alle vorbereitet wurde?
Ja, ich war zum Zeitpunkt, als die Ehe für alle beschlossen wurde, okay, im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Und da waren noch andere spannende Sachen, weil eben auch der Arbeitskreis Abstammungsrecht damals tagte und just seinen Abschlussbericht in der Zeit auch verfasste.
Also quasi sowas wie eine Vorbestimmung für Sie. Sie arbeiten seit 2018 eben in der Wirtschaftskanzlei Raue. Das hätte ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gedacht. Also ich hätte bei Ihren Schwerpunkten, frage ich mich auch, wie passt das zusammen für Sie? Wie hat das dann tatsächlich zum Arbeiten dort geführt?
Also ich war, wie gesagt, im Referendariat da und habe da meine Anwaltsstation verbracht und hätte mich auch eher in so einer feministischen kleinen Anwaltskanzlei, wenn überhaupt, gesehen als Anwältin. Aber mir hat es bei Raue von Anfang an total gut gefallen. Die Fälle, die da landen, sind einfach hochkarätig, sind ganz spannende Fragestellungen. Es ist eine super interessante Teamatmosphäre, weil wir eben aus verschiedenen Rechtsgebieten Leute haben. Und ja, ich fand es von Anfang an, hat mich das irgendwie gut abgeholt und die Atmosphäre war so, dass ich das Gefühl hatte, hier kann ich gut einen Jobeinstieg machen, in dem ich auch wachsen kann und in dem ich eine krasse Lernkurve habe.
Die Lernkurve, die Sie nebenbei auch noch anderweitig irgendwie ausbauen, weil Sie Ihre Promotion schreiben, Geschlecht im Abstammungsrecht, was wollen Sie da rausarbeiten?
Also ich befasse mich eben mit der Kategorie Geschlecht im Abstammungsrecht. Warum sollte überhaupt die rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung am Geschlecht des Elternteils hängen? Und das beleuchte ich zum einen aus einer familienrechtlichen als auch aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive. Und das ist jetzt hoffentlich auch bald abgeschlossen.
Achso, ich wollte schon nach Ergebnissen fragen. Also ich meine, weil es althergebracht ist, weil wir daran gewöhnt sind, das können ja keine Kategorien sein, ne?
Absolut, sie sind eben auch nicht mehr zeitgemäß und sie verhindern so vieles, ohne dass sie irgendwem nützen.
Sie sind also neben der Anwältin auch noch Forscherin und sie sind auch noch tatsächlich sehr engagiert. Sie sind Vizepräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes seit einem Jahr oder sowas. Sie bieten Rechtsberatung beim Lesben- und Schulenverband an. Sie haben sich früher in einer queeren Jugendorganisation engagiert. Also Engagement scheint aber auch wirklich in Ihrem Leben erstmal immer ein Punkt zu sein und erforderlich zu sein, sonst ändert sich nichts.
Ja, es ist für mich vor allen Dingen eine Quelle von Energie. Also ich ziehe da ganz viel raus und es gibt mir was. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit, es ist zum einen gut, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil man was an die Gesellschaft zurückgibt. Zum anderen komme ich aber da auch in Austausch mit so vielen interessanten Menschen und ich lerne so viel dabei und erweitere meine Perspektiven. Also ich finde das ganz beglückend.
Andererseits habe ich mich gefragt, ich meine, wie kriegen Sie diese ganzen Rollen so zusammen, wenn Sie also als Aktivistin, als Forscherin, als Anwältin und ob der Aktivismus vielleicht auch zu einem Problem bei der Anwältin führt, so nach dem Motto, ob Ihnen das begegnet, die ist voreingenommen, die kommt aus der Ecke oder so.
Ja, also das weiß ich nicht, das ist mir jetzt in meinem Alltag noch nicht begegnet. Das eine ist, als Anwältin darf ich ja parteiisch sein. Also ich vertrete die Interessen genau der Partei, die ich repräsentiere. Und zum anderen erlebe ich eher so, dass Leute mir sehr wohlwollend und auch mit Wertschätzung für das, was ich mache, begegnen. Und gerade im Familienrecht, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen ein konservativer rechtlicher Bereich. Aber es haben eigentlich es gibt keine wirklichen Widersacher, die sagen, das Abstammungsrecht muss so bleiben, wie es ist, sondern alle haben erkannt, dass es insbesondere, wenn man aus Sicht des Kindes drauf guckt, es ein unhaltbarer Zustand ist, weil wir einfach nicht abgesicherte Kinder, und zwar Tausende in Deutschland haben.
Rechtsanwältin Lucy Chebut streitet dafür, dass Regenbogenfamilien rechtlich nicht benachteiligt werden. Seitdem einige ihrer Fälle beim Bundesverfassungsgericht liegen, Frau Chebut, hat sich im Justizministerium ja ein bisschen was getan. Die Ampel hatte schon in ihrer Koalitionsvereinbarung eine Reform angekündigt. Und tatsächlich im Januar hat Bundesjustizminister Marco Buschmann dann auch Eckpunkte genannt. Was wird sich ändern?
Ja, also wichtig ist, dass jetzt mal ein Gesetzentwurf kommt. Also wir reden schon ganz lange, es liegen alle Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Es wäre ein minimaler Eingriff in das bestehende Familienrecht, wie man also die Reform voranbringen könnte. Und ja, jetzt ist angekündigt, dass es einen Gesetzentwurf geben soll. Aber um ehrlich zu sein, da warten wir jetzt schon sehr lange drauf. Und es muss jetzt kommen, weil die Legislaturperiode endet im nächsten Jahr. Und alles, was bis dahin nicht da ist, ist eben nicht.
Also Zufriedenheit hört sich anders an. Zufrieden sind Sie nicht.
Ja, also ich finde, Justice delayed is justice denied. Ja, also wenn man so lange wartet auf eine Gleichberechtigung, auf eine Gesetzesänderung, dann ist es am Ende eben nicht mehr so, dass man einen großen Jubel ausbricht, sondern im Moment, mittlerweile ist es so, dass die Familien seit vielen, vielen Jahren warten. Ich kenne die Mandantinnen, sind zu mir gekommen mit neugeborenen Babys sozusagen. Mittlerweile sehe ich die Kinder, die laufen, die sprechen, die haben eigene Persönlichkeiten entwickelt, die kommen fast in die Schule bald. Und das ist natürlich so lange auf Gerechtigkeit zu warten, das fühlt sich einfach nicht richtig an.
Das heißt, diese Kinder sind auch nach wie vor nicht adoptiert? Also dieser Schwebezustand, genau, den wir ganz am Anfang dieser Sendung beschrieben haben, besteht die ganze Zeit.
Genau, und in all der Zeit hängt natürlich über diesen Familien auch ein gewisses so ein Damoklesschwert, weil wenn irgendetwas passiert, jemand hat einen Unfall, dem Kind passiert irgendwas, muss ins Krankenhaus, die zweite Mutter kann möglicherweise nicht mitgehen. Also das sind einfach dramatische Zustände für die Familien und eben dieses... Die Regierung hat es versprochen, es liegen alle Vorschläge auf dem Tisch, es gibt nicht wirklich Gegenstimmen. Warum passiert es nicht? Das lässt sich eigentlich nicht mehr vermitteln.
Wenn Sie sagen, das ist ein minimaler Eingriff, das würde sich für mich jetzt gar nicht so anhören. Wenn Leute also jetzt aus konservativer Ecke jetzt vielleicht hören, also jetzt sollen zwei Mütter Mütter sollen Eltern sein, zwei Mütter sind so, wie früher bin ich damit aufgewachsen, Mutter und Vater, und jetzt soll das so sein. Das ist ja für viele Menschen überhaupt kein minimaler Eingriff, sondern das ist ja für manche ändert das ganze Weltbild. Also ich frage mich, warum hat das jetzt eigentlich so lange gedauert? Weil wir als Gesellschaft eben doch noch nicht so weit sind, weil unser Bild eben doch noch so ist, Vater, Mutter, Kind. Also, oder ist der Gesetzgeber schwerfällig?
Der Gesetzgeber ist schwerfällig, weil gesetzestechnisch gesehen ist es ein minimaler Eingriff. Wir haben bestehende rechtliche Eltern-Kind-Zuordnungen und die müssten einfach geschlechtsneutral formuliert oder erweitert eben auf Personen unabhängig von ihrem Geschlecht werden. So, und die Gesellschaft ist sehr, sehr viel weiter als der Gesetzgeber. Wir erleben ganz viel Zuspruch und es ist eigentlich nicht mehr, also wie ich vorhin schon sagte, so, wir haben die Ehe für alle seit 2017, die meisten sind davon ausgegangen, dass damit die Diskriminierung beendet ist. Die fallen aus allen Wolken, wenn ich denen vom Abstammungsrecht erzähle und dass es bis heute keine Zwei-Mütter-Familien im Recht gibt.
Also das hören Sie auch, weil ich meine, Sie haben ja dadurch, dass Sie so eng auch mit den Klienten zusammenarbeiten, jetzt seit Jahren haben Sie ja beschrieben, Sie begleiten die Kinder aufwachsen sehen, hören Sie ja sicherlich auch viele Geschichten aus deren Alltag und Umfeld. Also wie reagiert die Öffentlichkeit, die Stadtgesellschaft, aber auch die Dorfgesellschaft auf die bunteren Familienmodelle?
Also gerade die Familie Ackermann, Dorfgesellschaft, die leben in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen und es gibt überhaupt keine Diskriminierung, will ich es gar nicht nennen, sondern es ist einfach eine ganz normale Familie. Das Kind hat zwei Mütter, ja und? Andere Kinder sind Kinder von Alleinerziehenden oder binationale Eltern oder was. Also wir sind viel vielfältiger in unserem Alltag und auch in kleinen Städten oder in Großstädten, als es eben das Recht abbildet.
Und was ich mich noch frage, ist, wie sicher sind diese Gesetzesänderungen eigentlich oder Reformen tatsächlich? Wie sicher sind die? Ist nicht entscheidend, was in der Verfassung steht? Und da steht es ja eigentlich drin, die Gleichheit. Weil ich frage mich so, wenn jetzt eine Regierung, die ein anderes Gesellschaftsbild hat, vielleicht ein rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild hat, ob solche Gesetzesänderungen nicht dann wieder geändert werden könnten. Haben Sie da manchmal Sorgen?
Ja, also ich mache mir große Sorgen, wie das ist mit dem Rechtsruck, den wir gerade erleben. Und wenn man beispielsweise nach Italien guckt, wo eben auch zwei Mütterfamilien wieder aberkannt wurden. So, aber das sind Horrorszenarien. Das kann jetzt nicht dazu führen, dass wir sagen, wir machen es erst gar nicht, sondern es ist ein Regierungsprogramm, was wir haben. Die Gleichstellung steht aus. Und ja, wie Sie sagen, Familie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Und insofern ist das gar keine Frage, dass wir hier diese Gleichberechtigung bekommen müssen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass es dann nicht gleich wieder zurückgeschraubt wird.
Da sind wir überhaupt einfach mal zuversichtlich, denke ich auch. Dafür lohnt es sich ja auch irgendwie einzustehen. Der Punkt, also Sie sagen, neutrale, also im Gesetz, wenn das verankert wäre, dass die Eltern einfach geschlechtsneutral formuliert, wenn das geschlechtsneutral formuliert würde. Was fehlt Ihnen aber vielleicht auch noch? Das ist das Zwei-Eltern-Prinzip, das bleibt ja beispielsweise. Aber Regenbogenfamilien bestehen ja manchmal aus mehr Eltern.
Ja, total. Da würde ich unterscheiden. Also ich finde, wir müssen uns insgesamt als Gesellschaft überlegen, wie wollen wir Familie ausgestalten? Wie ermöglichen wir auch eine echte Vielfalt? Und da geht es für mich vor allen Dingen um Selbstbestimmung. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum der Staat verhindern sollte, warum sich auch Familien jenseits des klassischen Zwei-Eltern-Modells gründen und rechtlich absichern können. Da sind wir aber durchaus noch in Diskussionen und da gibt es auch verschiedene Ansichten, die meines Erachtens erstmal auf den Tisch kommen müssen und ausdiskutiert werden müssen. In Bezug auf die Gleichstellung von Zwei-Mütter-Familien haben wir diese Diskussion schon geführt, sind schon an dem Punkt, wo wir sagen, das können wir jetzt umsetzen. Da brauchen wir nicht länger zu diskutieren oder irgendwas abwägen, sondern da sind sich im Grunde alle einig. Meine Vision wäre aber, dass wir ein Familienrecht bekommen, wo es eben selbstbestimmt möglich ist, ganz unterschiedliche Formen von letztlich Fürsorgebeziehungen auch rechtlich abzubilden und rechtlich abzusichern.
Und das heißt also erstmal, Sie sagen auch ganz klar, warten wir auch die Diskussion, die gesellschaftliche muss immer erstmal vorangegangen sein.
Unbedingt.
Wir können ins Gesetz gießen nur, was die Gesellschaft auch bereit ist zu tragen.
Ja, beziehungsweise wo wir auch eine Diskussion drin hatten, also es gibt ja auch gewisse Risiken, ja, wenn man jetzt das Recht irgendwie an allen Stellen lockert oder so, das kann ja auch irgendwie einen Backlash haben oder kann sich dann an anderer Stelle negativ auswirken, wo wir es vielleicht nicht wollen. Und eine Pluralisierung von Familienformen heißt auch manchmal eine Pluralisierung von Konflikten. Auch dafür muss das Recht Lösungsmechanismen bereitstellen und deswegen wäre ich da, wir sollten jetzt nicht voreilig irgendwas entscheiden, ohne es durchdacht zu haben. Ich bin aber auch der Meinung, dass Gesellschaft mitgenommen werden kann in rechtlichen Veränderungsprozessen. Also jetzt zu sagen, nur weil die Gesellschaft, wie wir vermuten, noch nicht so weit ist, machen wir es nicht, finde ich auch nicht den richtigen Ansatz für rechtliche Gestaltung.
Das fand ich jetzt einen guten Gedanken. Also dieses, dass eine Pluralisierung eben, dass man sehen muss, dass da auch durchaus Konflikte draus entstehen können, dass man das eben mit im Blick hat und nicht blauäugig schaut, da verändern wir etwas zum Besseren. Dann wird das schon alles besser werden.
Ja, also es geht um kluge Strategien und vor allen Dingen um eine Vielfalt an Meinungen und Perspektiven, die da zusammenkommen müssen. Und dazu brauchen wir Räume für den Austausch.
Zum Beispiel so wie hier jetzt. Frau Schebut, wo glauben Sie tatsächlich, wo wir im Familienrecht in einigen Jahren stehen? Sagen wir mal so drei, vier Jahre?
Also ich hoffe doch mindestens bei einem Abstammungsrecht, was frei ist von Diskriminierung. Und ja, das wäre schon, ja, ich stapel mal tief, das wäre schon viel.
Wäre schon ein gutes Ziel, was man erreichen könnte. Wenn Sie mal Abstand brauchen von den ganzen Paragraphen und von solcherlei Auseinandersetzungen, wo finden Sie Ablenkung?
Ich finde Ablenkung in einem wunderbaren Freundeskreis mit ganz wunderbaren Menschen um mich rum und in der Natur. Aber ganz ehrlich, ich finde auch Ablenkung in dem, was ich mache. Also ich liebe wirklich meine Arbeit und ziehe da auch total viel Kraft raus aus positiven Entscheidungen oder aus Etappensiegen oder aus positivem Feedback, was mich erreicht von betroffenen Familien, die dann sagen, hey, mit ihrer Beratung hat es jetzt geklappt, das Standesamt doch zu überzeugen oder irgendwas. Ja.
Ich habe, als ich die Frage gestellt habe, habe ich nämlich gedacht, wahrscheinlich kommt so eine Antwort. Es freut mich, dass sie kommt, dass sie diese Ablenkung insofern also gar nicht unbedingt notwendig haben. Lucy Schibut, danke schön für den Besuch hier.
Vielen Dank.
Ich glaube, wir haben viel gelernt über Familienrecht und Abstammungsrecht.